Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
Das Thema Studienabbruch stellt ein zentrales und zugleich komplexes Thema im hochschulischen und bildungspolitischen Diskurs dar. Warum brechen Studierende ihr Studium häufig ab? Gibt es bestimmte Gründe, die besonders oft dafür ausschlaggebend sind? In welchen Studienphasen ist ein Studienabbruch am häufigsten verortet? Eher am Anfang oder später im Studium? Welche Unterschiede zeigen sich in den unterschiedlichen Studienrichtungen? Wie sieht es mit dem Studienabbruch im Lehramt aus? Spielen äußere Faktoren eine Rolle beim Studienabbruch? Und gibt es Maßnahmen, um Studienabbrüche zu reduzieren? Was sagt die Forschung zum Thema Dropout in verschiedenen Phasen des Studiums und im Berufsquereinstieg? Diesen und weiteren Fragen möchten wir heute im Rahmen des Forschungscafés nachgehen. Mein Name ist Daniel Dulle und ich darf Sie sowohl hier im Studio als auch die, die sich von zu Hause via Online-Übertragung zugeschaltet haben, herzlich zum 16. Forschungscafé begrüßen. Das Forschungscafé ist ein Projekt des Zentrums für Forschungssupport in Kooperation mit dem Vizerektorat für Forschung und Hochschulentwicklung sowie Radio Igel. Bei mir im Igel-Radiostudio begrüßen darf ich heute Herrn Dr. Ulrich Häublein vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Guten Tag, Herr Häublein.
Ja, guten Tag.
Weiters begrüßen darf ich Hochschulprofessorin Magistra Doktorin Corinna Koschmieder, Leiterin des Zentrums für Forschungssupport. Und sie wird uns heute im späteren Teil des Interviews dann noch etwas zu einem Projekt bezüglich Dropout erzählen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Gut, dann beginnen wir gleich mit Ihnen, Herr Dr. Häublein. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte liegt im Bereich der Ursachen des Studienabbruchs sowie nicht kontinuierlicher Studienverläufe. Dahingehend möchte ich Ihnen gerne meine erste Frage stellen. Wie kommt man zur Dropout-Forschung?
Ich könnte jetzt ganz lax antworten, wie kommt man eigentlich nicht zur Dropout-Forschung? Aber das war sehr unspektakulär. Ich habe den Auftrag bekommen, mich mit Absolventen zu beschäftigen. Und da habe ich gedacht, wenn man sich jetzt mit erfolgreichen Studienverläufen beschäftigt, dann braucht man doch auch die Gruppe, die nicht erfolgreich ist, um zu verstehen, warum diejenigen erfolgreich war, was ihnen da besonders gelungen ist. Das hat sich dann ganz schnell umgekehrt, dass sozusagen die nicht erfolgreichen, die keinen Abschluss erworben haben, die Hochschule vorzeitig verlassen haben, als die quasi interessantere Gruppe erwiesen hat. Wo es dann so viele Fragen gab, so viel Bedarf, dass das quasi zu einem lebenslangen Forschungsthema wurde.
Sehr spannender Ansatz. Sie haben heute, wir hatten ja mit Ihnen im Rahmen des Projektes Should I Stay or Should I Go schon in der Kick-Off-Lehrveranstaltung einen Vortrag Ihrerseits und da haben Sie Studienabbruch als immanent bezeichnet. Können Sie uns dazu etwas sagen?
Ja, wissen Sie, bei Studienabbruch gibt es immer so eine Art Panikreaktion. Oh, das ist ganz schlimm. Oh, das darf nicht sein. Um Gottes Willen. Ich denke aber, es ist ganz wichtig, dass man in einem Bildungsverlauf, dass man in einer Bildungsanstrengung auch sich neu orientieren kann. In jeder Bildungsphase macht man Erfahrungen mit sich, mit den Anforderungen und tut sich entsprechend neu ausrichten. Das heißt, auch in einem Studium kann man zu dem Ergebnis kommen, dass man hier nicht am richtigen Platz ist. Und warum sollte man dieses Studium dann fortführen? Und natürlich passieren solche Erlebnisse, solche Erfahrungen, aufgrund dessen, dass das Studium ja überhaupt eine neue Erfahrung ist, die man vorher nicht berechnen kann. Also, Studienabbruch ist kein außergewöhnliches Ereignis. Es kann etwas sein, was einen neuen Drive im Leben gibt. Ich könnte zugespitzt formulieren, mancher Studienabbruch ist ein Studienerfolg.
Ja, gibt es da auch bestimmte Fächer und Hochschularten, bei denen dahingehend besondere Auffälligkeiten verortbar sind?
Oh, das ist natürlich eine ganz schwere Frage, weil jedes Fach hat quasi seine eigenen Auffälligkeiten, seine eigenen Besonderheiten. Ich will mal zwei Aspekte hervorheben. Schauen wir mal in die Naturwissenschaften und in die Ingenieurwissenschaften. Dort ist es in der Tat auffällig, dass es häufig zu Überforderungssituationen kommt. Das heißt, das Curriculum ist dort häufig so ausgerichtet, dass ein bestimmter Teil der Studienanfängerschaft von vornherein überfordert ist, muss sehr viel nachholen, gleich zu Studienbeginn, zusätzlich zu einem Studium, das sie schon zu 100% gleich bei Studienbeginn fordert. Dort haben wir also einen hohen leistungsinduzierten Studienabbruch. Wenn Sie da im ersten Semester schon ins Schleudern kommen, weil Sie bestimmte Leistungspunkte nicht schaffen zu erwerben, wird es ganz schwierig in den nächsten Studienphasen. Machen wir einen Schwenk hin in den geisteswissenschaftlichen Fach, zum Beispiel zu den Erziehungswissenschaften. Die Erziehungswissenschaften beginnen häufig mit der Einführung in die Einführung, also ganz soft, ganz weich. Hier, da haben Sie wenig Probleme mit Leistung, aber viele Studierende haben ganz andere Vorstellungen, ganz andere Erwartungen in Bezug auf ein solches geisteswissenschaftliches Studium und sie bekommen dann Motivationsprobleme. Sie können sich mit ihrer Fachdisziplin nicht wirklich identifizieren. Dazu trägt nicht nur das Fach selber bei, sondern auch die beruflichen Möglichkeiten, die sich aus dem Fach ergeben. Wenn Sie Ingenieur studieren, ist der Weg Ingenieurwissenschaften, ist der Weg sozusagen klar, wo es hingehen soll. Das ist bei Erziehungswissenschaften oder Germanistik oder Anglistik ganz anders, da müssen Sie sich ein Berufsfeld erst erobern. Und wenn Sie das im Studium begreifen, dann können Sie auch in eine Krisensituation kommen und es legitim, sich dann neu zu orientieren. Dies vielleicht nur als einen ganz kurzen Blick auf sozusagen der Unterschiedlichkeit des Phänomens Studienabbruch.
Wenn wir das jetzt im Kontext des Lehramts uns anschauen würden, was bedeutet das dann in diesem Kontext?
Oh, gewachsene Komplexität, weil das Lehramt zeichnet sich ja durch eine besondere Heterogenität aus. Und ich schaue mal nur auf eine Problematik. Sie studieren in der Regel zwei Fächer. Dahinter können sich zwei ganz unterschiedliche Fachkulturen verbergen. Und sie studieren natürlich auch Pädagogik. Wieder eine neue Fachkultur. Wenn die Institutionen es nicht schaffen, das gut zu einem einheitlichen Habitus zu vereinen, wenn sie nicht gut in das Studium hineinkommen, dann kann das große Probleme für sie bereiten. Also, Lehramt ist in Bezug auf Studienerfolg, Studienabbruch eine sehr komplexe Geschichte.
Eine sehr komplexe Geschichte. Auf die Ursachen und Hintergründe dieser komplexen Geschichte gehen wir in weiterer Folge gleich ein. Sie hören das 16. Forschungscafé zum Thema Was sagt die Forschung zum Studiendropout? Bei mir im Studio Dr. Ulrich Häublein vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung und Magistradoktorin Corinna Koschmieder, Leiterin des Zentrums für Forschungssupport. Wir haben uns jetzt bereits unterhalten, wodurch sind so Dropouts gekennzeichnet, wie schaut es in den unterschiedlichen Studienrichtungen aus. In der Pause haben wir uns jetzt noch kurz darüber unterhalten, es wäre ja auch wichtig zu definieren, wie ist der Begriff, die Terminologie Dropout genau zu handhaben. Herr Dr. Häublein, wie kann man Dropout oder Studienabbruch denn definieren?
Ja, gute Frage, weil das kann man in der Tat unterschiedlich verstehen oder es wird in der Praxis häufig unterschiedlich verstanden. Wir haben so etwas wie einen engen Begriff von Studienabbruch und da ist dann Studienabbruch das endgültige Verlassen des Hochschulsystems ohne ersten Hochschulabschluss. Das aber hieße, man begrenzt den Studienabbruch nur auf grundständiges Studium, nur auf das Bachelorstudium und wurde ein Master, da hat man ja schon den Bachelorabschluss, das Verlassen des Masterstudiums nicht als Studienabbruch begreifen. Das weckt häufig Unzufriedenheit, man möchte auch wissen über diese Exmatrikulationsvorgänge. Und deswegen gibt es auch einen weiten Begriff, den ich dann so definieren würde. Studienabbruch ist das Verlassen eines Studiengangs ohne Abschluss in diesem Studiengang und hätte dann auch solche Prozesse wie Studiengangwechsel, Hochschulwechsel, Fachwechsel oder eben auch den Abbruch in dem Masterstudium als Untersuchungsgegenstand mit von der Partie.
Bedeutet das dann, dass jetzt Studierende, die ihr Masterstudium abbrechen, die jetzt schon einen Bachelorstudiumsabschluss haben, in diese Statistik nicht hineinfallen würden?
Ich würde das natürlich fein trennen. Also ein Abbruch in ein Bachelorstudium, sozusagen ein erster Abbruch, dass man gänzlich das Hochschulsystem verlässt, das hat ganz andere Ursachen und ganz andere Konsequenzen auch, als wenn ich aus dem Masterstudium aussteige und schon einen Bachelor auf der sicheren Seite habe. Und diese Unterschiede, diese unterschiedlichen Bedingungen, diese unterschiedlichen Einflussfaktoren, die muss ich unbedingt beachten.
Sie haben schon gesagt, Ursachen für den Studienabbruch. Wenn man jetzt so nach den häufigsten Gründen oder Ursachen fragen würde, warum Studierende ihr Studium abbrechen, was wäre da ins Treffen zu führen?
Oh, das ist eine abendfüllende Frage. Dann Da will ich mal versuchen, kurz zu antworten und sage, in der Forschung haben wir da zwei Perspektiven drauf. Das eine ist, wir fragen diejenigen, die ihr Studium ohne Abschluss beenden, selber. Warum habt ihr abgebrochen? Und da gibt es sozusagen die drei wichtigsten Antworten darauf, die im Grunde fast 75% des Studienabbruchs abdecken. 30% sagen, ich habe abgebrochen, weil ich die Leistung nicht geschafft habe, ja, weil ich nicht bereit war, diese Anstrengung zu unternehmen. Ein weiteres Viertel sagt, mit den Leistungen habe ich gar nicht so viele Probleme gehabt. Meine Probleme waren vor allen Dingen, dass ich mich mit dem Fach nicht identifizieren konnte, dass ich mir unter Philosophie oder auch unter einem Studium der Germanistik was ganz anderes vorgestellt habe, als das, was ich jetzt hier im Studium erlebe. Also mir fehlt es hier an Fachidentifikation, an Studienmotivation. Und dann haben wir eine dritte Gruppe, ähnlich groß, die im Grunde erlebt im Studium, dass für sie eine akademische Tätigkeit gar nicht sinnstiftend ist, dass sie da gar keine positiven Erlebnisse haben, Konzepte zu schreiben, das ewige Lesen, sondern sie streben im Grunde danach und haben es auch im Studium so erfahren, etwas mit den Händen zu fabrizieren, am Ende des Tages ein Produkt vorzulegen können, dann etwas gemacht zu haben, die quasi sich beruflich auch völlig umorientieren. Das sind so die drei wichtigsten Gruppen. Das ist eine Perspektive. Die andere Perspektive ist natürlich, dass wir quasi die objektiven Einflussfaktoren erfassen, die die Frage beeinflussen, bist du im Studium erfolgreich oder nicht? Und da gibt es jetzt zwei, drei Hauptgruppen. Da gibt es eine große Gruppe von Gründen, von Einflussfaktoren, die schon vor der Hochschule zu verorten sind. Da spielen die schulischen Wege eine Rolle, welche Leistungen, wie bin ich fachlich vorbereitet auf das Studium, aber auch die Studienkompetenz, bin ich in der Lage, eines den Anforderungen an der Hochschule gemäßer Studienverhalten zu entwickeln. Es spielt auch Fragen des Elternhauses eine Rolle. Akademikerkinder sind zumindest im deutschen System und ich glaube auch in Österreich erfolgreicher an den Hochschulen als Nicht-Akademikerkinder. Das hat seine Gründe. Es spielt aber auch eine Rolle, mit welcher Studienmotivation gehe ich denn überhaupt an das Studium? Warum habe ich mich für das Fach, für den Studiengang entschieden? Im Studium spielt vieles eine Rolle. Da spielt die Studienmotivation, wie wird die aufrechterhalten? Wie entwickelt die sich? Da spielt das konkrete Studienverhalten eine Rolle. Suche ich die Vorgabe? Will ich mich studieren lassen? Oder studiere ich aktiv, eigenaktiv? Gestalte ich und reguliere ich mein Studium selber? Spielt die Leistungsbereitschaft eine Rolle? Es spielt aber auch meine psychische und physische Konstitution eine große Rolle. Und natürlich auch institutionelle Bedingungen. Wie sieht es mit der Betreuung aus? Wie sind die Studienanforderungen gesetzt? Wie ist das ganze Curriculum dann? Wie sind meine Lebensbedingungen? Vor allem, wie finanziere ich mein Studium? Und auch, wie ist es mit dem Job? Der Job ist nicht per se abbruchfördernd. Das darf man sich so nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil, wir können sagen, wenn der fachnah ausgeübt wird, zum Beispiel studentische Hilfstätigkeit, und wenn der eine bestimmte Stundenzahl nicht überschreitet, dann ist der sogar erfolgsfördernd. Aber wenn der fachfern ist und sehr extensiv von der Stundenzahl ist, wir haben da so einen Wert, ab 11 Stunden in der Woche beginnt es exponentiell die Abbruchgefahr zu steigen, dann wird es gefährlich. Also diese Lebensumstände, da spielt auch Wohnung und Verkehrswege eine Rolle, die spielen auch eine ganz große Rolle. Das ist jetzt nur ein ganz kurzer Einblick zu den Faktoren, könnte man hier eine ganze Lehrveranstaltung durchführen.
Aber das heißt jetzt grundsätzlich, Sie haben schon gesagt, wenn nebenbei ein Job ausgeübt wird, der nahe an dem Themenfeld ist, vielleicht sogar ganz am Studium, wir sind ja hier im Lehramt, wir haben einige Studierende, die bereits mit Ausbildungsvertrag im Arbeitsleben stehen, dann ist es schon auch abhängig davon, in welchem Stundenausmaß wird gearbeitet. Wenn aber nicht zu hoch, kann das durchaus auch förderlich sein, habe ich das so?
Absolut. Sie müssen ja bedenken, dass ein solcher Job leistet hier Sozialisation in die Fachdisziplin. Sie erleben praktisch ihre Disziplin oder nahe Arbeitsfelder, sie haben Kontakt zu Fachvertretern, sie finanzieren ihr Studium noch dabei. Sie haben aber häufig auch so etwas wie eine zusätzliche Motivation für ihr Studium. Denken Sie daran, dass es hier in dieser Welt sehr fortgeschrittene Hochschulen gibt, die ihre Studierenden von ersten Tag an in die Forschung einbeziehen. Das ist häufig eine Überforderung zu Beginn, leistet aber für das Studium sehr viel. Für ein solches forschungsnahes Studium plädiere ich sehr stark, denn es leistet für die künftige akademische Tätigkeit, für den Erfolg im Studium, für die Identifikation mit dem Studium, für die Steigerung der eigenen akademischen Selbstwirksamkeit sehr viel.
16. Forschungscafé setzt sich mit dem Thema Dropout, Studiendropout auseinander. Bei mir im Studio sind Dr. Ulrich Häublein vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung und Hochschulprofessorin Magister Doktorin Corinna Kruschmieder, Leiterin des Zentrum für Forschungssupport. Wir haben uns jetzt vorhin gerade mit Herrn Dr. Häublein zu Ursachen und Gründen für Studiendropout unterhalten. Heute fand aber auch das Kick-Off-Event des Projekts Should I Stay or Should I Go statt. Im Rahmen dieses Projekts sollen Gründe und Ursachen für den Eintritt, für den Verbleib versus Ausstieg aus dem Lehramt bzw. dem Lehramtsstudium möglichst breit und gleichzeitig tiefgehend untersucht werden. Corinna Kruschmieder, können Sie uns über dieses Projekt Näheres erzählen?
Gerne fasse ich ein bisschen was zusammen und es ist auch so schön, hier heute in diesem Rahmen zu sein, weil diese Dinge sind Dinge, wo wir mit dem Forschungsprojekt ansetzen möchten. Also das Projekt startet jetzt mit heute für 3 Jahre. Es ist eine Gruppe von 5 Institutionen, die an diesem Projekt teilnehmen, auch mit 6 Dissertationsstellen. Das heißt, wir haben viele Personen, die jetzt hier Dropout, Studiendropout, aber auch Dropout aus dem Beruf beforschen können, und zwar im Lehramtsstudium oder als Lehrer, Lehrerin. Und all diese Dinge, die Sie gerade gesagt haben, resonieren schon und machen schon ganz viele Fragen im Kopf in Bezug auf Österreich und das Lehramtsstudium und was das für den Dropout von unseren Studierenden, aber auch für den Dropout der Lehrer und Lehrerinnen heißt. Wir haben ja auch einige spezielle Situationen und auch für das Projekt haben wir auch ab und zu so ein bisschen gefragt, die Studierenden, was sind denn Gründe, auch wenn das jetzt noch nicht systematisch war, für den Studiendropout. Und man merkt natürlich, dass unsere Studierenden sehr motiviert sind. Also im Lehramtsstudium gehe ich hin mit einem bestimmten Berufsbild und ich gehe auch hin mit dem Wunsch, also eines der höchsten intrinsischen Motive ist, mit dem Wunsch, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und der zieht sich sehr stark durch. Also da ist ganz viel Motivation. Und gleichzeitig gibt es aber auch nachher viele systemische Faktoren, die wahrscheinlich auch dazu führen, dass man sagt, okay, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Fängt an mit vielleicht auch doch dem Merken, es ist nicht wie als ich in der Schule war, sondern Schule hat sich verändert, eine Art von Praxisschock. Und welche Aufgaben kommen so, wenn ich auf einmal in die Schule eintrete? Aber auch natürlich im Moment aufgrund des Lehrermangels mit dem Thema berufsbegleitend dieses Studium zu machen und hier auch mit vielen Aufgaben konfrontiert zu sein. Wir möchten das Projekt eben mit 6 Dissertationen starten und hier auch einfach sowohl den Bereich des Einstiegs in das Studium, den Beruf des Anfangs des Studiums, den Bereich der Praxis und auch möglichen Interventionen zur Prävention von Dropout beforschen. Wir möchten auch den Bereich der Schulleitung, den Einfluss von Schulleitungen auf den Dropout von Lehrpersonen im Beruf beforschen, aber auch unterschiedliche Gesundheits- und Verhaltensmuster von Lehrern und Lehrerinnen in dem Beruf und den daraus folgenden Implikationen. Also wir haben viel vor, aber wir sind zum Glück mit vielen Personen, also ganze 14 Personen, die daran arbeiten werden und hoffen, dass wir hier auch mit der guten Kooperation mit, ich möchte sie gern einmal nennen, diese Institutionen, die Universität Graz, die Johannes-Kepler-Universität, die Alpe-Adria-Universität, die private Pädagogische Hochschule Augustinum und die Pädagogische Hochschule Steiermark. Wir arbeiten hier eng zusammen und das wird natürlich ein spannendes Forschungsfeld die nächsten 3 Jahre.
Und ich habe gerade zwei Sachen gesehen, nämlich zum einen, Herr Dr. Häuplein hat schon Sachen nebenbei notiert und wird dann sicherlich vielleicht auch auf gewisse Sachen eingehen, die Sie jetzt, Frau Kohlschmider, gesagt haben. Aber wir haben auch, wie es im Forschungscafé üblich ist, im Nebenraum des Studios Zuhörer und Zuhörerinnen, die unsere Sendung hier live vor Ort verfolgen. Und hier hat sich auch eine Frage aufgetan und ich übergebe gleich in den Nebenraum.
Ja, danke Daniel. Wir haben heute ganz viele Gäste bei uns. Und ich habe eine Frage an euch, die jetzt zu euch ins Studio rüberkommt.
Hallo, ich hätte eine Frage an den Herrn Dr. Häuplein. Und zwar, Sie erforschen ja Dropout und müssen damit irgendwie auch Kontakt bekommen zu jenen Personen, die das Studium abbrechen. Und da frage ich mich so ganz praktisch, wie funktioniert das? Wie kommen Sie zu den Leuten, die nicht mehr im Studium sind, die aufhören? Und wie kann man die motivieren, an einer Studie teilzunehmen?
Oh, das sind jetzt gleich zwei schwere und in der Tat entscheidende Fragen. Die erste lässt sich aber nicht so kompliziert. Wir können die Studierenden, die sich sozusagen exmatrikulieren von der Hochschule, die können wir relativ schnell noch nachfassen. Also in dem Moment, wo sie die Hochschule verlassen, wo das an der Hochschule registriert wird, können wir die entsprechend ansprechen. Und wir tun nie nur Studienabbrecher oder Abbrecherinnen hier ansprechen, sondern alle Exmatrikulierten. Alle, die die Hochschule verlassen, und wir wollen auch bewusst diese Vergleichsgruppen haben. Das ist noch relativ einfach, da gibt es ein ganz geprüftes Verfahren. Schwieriger ist es dann, dass Sie die Studierenden auch dazu gewinnen an entsprechenden Befragungen, die auch zeitaufwendig sind. Unsere Fragebögen dauern schon mal eine Stunde, auch dass die sich beteiligen an diesen Befragungen hier. Warum sollten die das machen? Wir können ihnen ja keine 150 Euro auf den Tisch legen oder so, sondern das geht nur in dem Moment, in dem sie als Experten ihres Bildungsverlaufes ansprechen und in dem sie deutlich machen, sie werden hier gebraucht, um Prozesse an den Hochschulen zu optimieren. Und das Beste ist, wir machen das von vornherein, wir tun nicht nur an dieser ehemaligen Studierenden jetzt einfach die Aufforderungen und entsprechende Motivationen schicken, sondern wir tun das auch gleich mit entsprechendem empirischem Material begleiten. Wir schicken ihnen also Informationen mit, wie es an den deutschen Hochschulen aussieht und die sind nicht geschönt. Ja, also da können sie sich selber wiederfinden. Wir sprechen dort über ihre Probleme, dass sie sich schon in unseren Reflexionen wiederfinden. Und das hat damit zumindest dazu beigetragen, dass wir doch zufriedenstellenden Rücklauf erreichen. Also im Vergleich zu vielen anderen Institutionen lag unser Rücklauf immer bei über 30%. Das will in heutigen Tagen erstmal erreicht werden, darf ich mit dem gewissen Stolz verkünden. Verzeihen Sie mir die Eitelkeit.
Da merke ich, dass das auch gerade bei mir resoniert, weil natürlich dieses Thema Abbruch ist ja ein sehr emotionales, also ein sehr individueller Lebensweg. Das ist eine Lebensentscheidung. Und ich glaube, das erstmal zu sehen und zu wertschätzen und die Person in dieser Emotion anzusprechen, das nehme ich mir gerade mit, ist wahrscheinlich ein Kern, den man da gut treffen könnte.
Ja. Und wie gesagt, wir haben eine sehr kritische Studierendenschaft, die das Gefühl hat, ich rede natürlich jetzt von der deutschen Situation, die das Gefühl hat, dass die öffentliche Diskussion nicht immer ihre Erfahrungen auch mit reflektiert. Und wenn sie das mitleisten, wenn sie ein Anschreiben schicken, wo sie sich im Moment aufgefangen fühlen, dann haben sie zumindest erstmal das Interesse, nach unserer Erfahrung.
Und Interesse ist ein gutes Stichwort. Auch bei uns gibt es reges Interesse nebenan, denn wir haben auch schon die nächste Frage, die hereinkommt.
Genau, danke Daniel. Ich darf an den Georg Kramer eine Frage weitergeben.
Vielen lieben Dank. Also vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und wenn wir so über die Studien-Dropouts reden, reden wir über sehr viele Dinge, die das beeinflussen. Von dem eigenen familiären Hintergrund, von den Studienerfahrungen, von der Motivation etc. Dass man manchmal das Gefühl bekommt, alles beeinflusst den Studien-Dropout. Und daher auch meine Frage, gibt es auch Dinge, von denen wir mittlerweile wissen, dass sie irrelevant für einen Studien-Dropout sind?
Ich versuche mal eine Antwort. Ja und nein. Die Dinge, wie Sie gesagt haben, die Aspekte sind natürlich in unterschiedlicher Art und Weise relevant. Wir können nichts ausschließen. Es ist ja auch so, dass Dropout nicht eine starre Erscheinung ist, sondern sich über die Jahre hin auch ändert. Denn auch in seiner Begründung, in seiner Verursachung. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob Sie, wir jetzt über Studienfinanzierung, was ein quasi anhaltendes, schwerwiegendes Problem ist, sprechen oder um solche Fragen wie, ob es Ihnen gelingt, mit den Lehrenden auch in ein entsprechendes Gespräch zu kommen. Das ist im Bachelorstudium sowieso schwierig. Wir wissen, dass Studierende, die in einem regelmäßigen Gespräch mit Lehrenden außerhalb von Lehrveranstaltungen sind, ganz anders studieren, ganz anders motiviert sind, dann ein ganz anderes Selbstbild haben. Aber wir können es gar nicht also für Studienerfolgsentscheidend machen, weil es so selten der Fall ist und häufig nur in Orchideenfächern, in kleinen Studienfächern stattfindet, weil in den großen Disziplinen, BWL und so weiter, auch im Lehramt leider, es nicht selbstverständlich ist und es deshalb nicht eine so starke diskriminierende Wirkung entfaltet.
Und das, was mir auch noch so ein bisschen einfällt dazu, ist, dass viele Effekte von Einflussfaktoren, die wir finden in der Forschung, sind ja eigentlich sehr klein oder vielleicht auch nicht so groß, wo ich mich manchmal frage, welche Größe an Effekten erwarten wir überhaupt oder wie schaffen wir es überhaupt, die Komplexität zu greifen, um halt auch wirklich den Einfluss unterschiedlicher Effekte gut messbar zu machen oder gut operationalisierbar. Das wäre noch so eine Challenge in dem, das, was ich so beobachte.
Gutes Wort Challenge. Sie geben mir ein gutes Stichwort, weil wir müssen uns da auch an den eigenen Zopf fassen, was die Qualität unserer Forschung betrifft. Ich behaupte, dass wir bestimmte Effekte deswegen so unsicher greifen, weil wir gar nicht die richtigen Fragen stellen, weil wir es noch nicht verstanden haben, diese Effekte selber so fragetechnisch, analytisch aufzubereiten, dass wir hier sozusagen ein sicheres Bild davon bekommen können. Hier ist noch echte Arbeit zu leisten. Deswegen freue ich mich auch so über dieses Projekt.
Und ich darf noch einmal in unseren Nebenraum geben, weil es hat sich in der Zwischenzeit sogar noch eine Frage aufgetan.
Ja, wir haben halt anscheinend ein Thema, das stark polarisiert, weil wir haben wieder eine Frage an euch.
Ja, wir sind sehr fragelustig. Herr Häublein, ich habe eine Frage zu Interventionen. Jetzt haben wir heute Vormittag gehört, dass der Studiendropout so um die 30% liegt, im Schnitt über alle hinweg, plus minus etwas. Kennen Sie denn Hochschulen, die durch Interventionsmaßnahmen es geschafft haben, den Studiendropout zu reduzieren? Und was ist denn, also substanziell zu reduzieren? Und was haben die denn getan, damit es funktioniert? Denn nicht alles, was wir erforschen, ist ja gleichzeitig für die Implementation dann direkt umsetzbar.
Ja, ich kenne solche Hochschulen in der Tat. Also ich berichte allerdings jetzt wieder von einer deutschen Perspektive. Dort haben wir in diesem Bereich der Ingenieurwissenschaften in den letzten Jahren auch aufgrund von, sag ich mal, gesellschaftlichem Druck eine sehr starke Bewegung evoziert, die zu Änderungen des Curriculums geführt haben. Die Studieneingangsphase in den Ingenieurwissenschaften hat sich im Grunde dadurch ausgezeichnet, dass die Mehrzahl der Studierenden, der Studienanfängerinnen und Anfänger überfordert waren. So, es wurden so hohe Anforderungen gestellt, dass ein großer Teil daran gescheitert ist. Hier dürfen wir feststellen, es gab zwei Bewegungen. Zum einen eine Entzerrung von Anforderungen. Es sind also ganz bestimmte auch Barrierefächer in spätere Studienphasen verlagert worden, sodass nicht sich alles in den ersten Semestern massiert hat. Und es gab auch so etwas wie eine Flexibilisierung von Studieneinstiegsphasen. Das heißt, es gab Hochschulen, und die haben da gute Erfahrungen damit gemacht, die für Studierenden, die jetzt mit Defiziten an das Studium gekommen sind, dann mehr Studienzeit eingeräumt haben. Die haben für den Studieneinstieg dann nicht ein, sondern zwei Semester oder sogar nicht nur zwei, sondern vier Semester gezeigt. Zeit hatten. Das Wichtige ist dann wieder der Übergang, wenn diese Studierenden, die sozusagen in einer Art Slow-Track waren oder studiert haben, dass die dann auch entsprechend in das Normalstudium eingemündet sind. Nicht als ein plötzlicher ein plötzliches sozusagen Hineinfallen, sondern auch das müsste ein gleitender Übergang sein. Sonst hat man an dieser Übergangsstelle plötzlich zusätzlichen Dropout produziert. Dies nur jetzt als ein kleines Beispiel, es ließen sich noch weitere finden. Auch Orientierungssemester haben sich an einigen Hochschulen als sehr hilfreich erwiesen, also sprich erstmal in das Studium hineinschnuppern dann und dann die Studienentscheidung zu treffen, ob es nun Chemie oder doch vielleicht ein geisteswissenschaftliches Studium sein sollte.
Thema Dropout in verschiedenen Phasen des Studiums. Das ist heute Thema im 16. Forschungscafé bei mir im Studio Dr. Ulrich Häublein und Magisterdoktorin Corinna Koschmieder. Wir haben jetzt uns unterhalten und es kam eine Frage auf bei Corinna Koschmieder. Vorab, bevor Sie Ihre Frage stellen, möchte ich auch noch einmal das Angebot der Fragen in unseren Zuschauerinnenbereich oder Zuhörerinnenbereich weitergeben. Sollten noch Fragen aufkommen oder auch Impulse von Ihnen kommen, sind Sie herzlich eingeladen. Wir nehmen das gerne auch mit auf. Jetzt übergebe ich das Wort einmal an Corinna Koschmieder, bitte.
Ja, danke schön. Herr Häublein, Sie haben gesagt, das Thema, wir haben jetzt über das Thema des Studieneingangsphase, Slow Track gesprochen und da ist für mich so dieser Gedanke von Übergangssituationen oder so Knotenpunkte von Übergangssituationen oder auch wahrscheinlich, dass diese Punkte auch vielleicht Punkte sind, wo Überforderungssituationen manchmal sind und ob diese besonders gefährdet sind für das Thema Dropout, also sei es von Studieneinstieg zu Slow Track oder auch Berufseinstieg, also so diese Übergangsprozesse nochmal anzuschauen.
Sehr gute Frage aus meiner Sicht. Und die Antwort ist jetzt ja gar nicht so eindeutig. Es kommt nämlich darauf an, wie diese Übergangsprozesse organisiert sind. Wenn wir Übergangsprozesse haben, wie das jetzt einige Fachkulturen in letzter Zeit, in den letzten Jahren Wert darauf legen, wo Studierende sehr schnell dazu geführt werden, über ihre Studienerfahrungen zu reflektieren, wo es Bewährungssituationen gibt, das meint durchaus auch in einem leistungsbezogenen Sinne, wo sie also genötigt sind, über ihr bisheriges Studium nachzudenken, das kann man durchaus auch bewusst setzen. Also man kann nach einem Semester sagen, jetzt lass uns mal über dieses eine Semester reden miteinander. Dann stellen wir durchaus fest, dass da sozusagen im puncto Exmatrikulationsverhalten viel passiert. Wenn es zu solchen Bewährungsmomenten beim Studienübergang nicht kommt, ich nehme jetzt mal aus deutscher Sicht die Rechtswissenschaften, also das Jurastudium, dann dort passiert es ewig, bis es zu einer wirklichen Bewährungssituation kommt, bis man wirklich sich erproben muss, ist das jetzt für mich das richtige Studium, dann verlagert sich der Studienabbruch und die Exmatrikulation in spätere Studienphasen. Das ist also sehr in der Tat vom Curriculum und das Curriculum meint jetzt nicht nur, wie organisiere ich die Vermittlung des fachlichen Stoffs, sondern wie organisiere ich auch bestimmte Reflexionsprozesse abhängig. Ich plädiere sehr dafür, dass man in der Tat Gesprächsformate findet. Das müssen jetzt gar nicht direkt als Beratung, Zwangsberatung deklarierte Momente sein, sondern ein gemeinsames Gespräch von Lehrenden und Studierenden, vielleicht in einer Mentoratsgruppe, dann zu einem bestimmten Studienabschnitt. Dafür plädiere ich sehr. Studierende fühlen sich auch gesehen. Es muss vor allen Dingen auch als Format genutzt werden, dass Studierende sich an Lehrende äußern können, aber eben auch, dass Studierende selber zur Reflexion über ihr Studium genötigt werden. Das ist leider gerade zu Studienbeginn nicht so selbstverständlich, wie man das meinen möchte.
Hier möchte ich vielleicht auch nochmal dahin andocken, was bisher in Österreich da auch teilweise passiert. Also ein Beispiel wäre jetzt, dass wir so schon beim Aufnahmeverfahren ein Reflexionstool haben, also ein Self-Assessment, wo über eine Online-Plattform die Studierenden ihre Berufswahl reflektieren oder ihre Studienwahl eigentlich und Berufswahl. Aber auch jetzt natürlich auch mit den neuen Curricula auch nochmal stärker sogar eine Praxis, die begleitet wird durch Reflexion. Also wir haben begleitende Lehrveranstaltungen zur Praxis, die Studierenden, absolvieren müssen. Und da halt jeweils natürlich immer an der Hochschule jeweils auch Diskussionen, Reflexionen, wo Lehrende das anleiten und auch da integriert sind. Also sowas wäre etwas, was präventiv wirken könnte.
Absolut, das fände ich natürlich grandios, wenn das ist. Mir fällt jetzt auch ein deutsches Beispiel ein, zum Beispiel die HAW, also Hochschule für angewandte Wissenschaften in Lübeck. Dann ist es jetzt nicht unbedingt ein zentraler Studienort, aber die haben den Mut und haben Studienorientierung als eine zweisemestrige Lehrveranstaltung, die von jedem Studierenden besucht werden muss, wo es auch Leistungspunkte gibt, wo also wirklich gearbeitet wird. Und das hat für den Studienverlauf und die Qualität des Studiums und für das Studienverhalten, das kann man mit großer Sicherheit schon sagen, hat das äußerst positive Auswirkungen. Obwohl das ist eine sehr technische Einrichtung, die Hochschule in Lübeck, obwohl das unter größten Widerständen erkämpft werden musste, dass es zu einer solchen verbindlichen, verpflichtenden Lehrveranstaltung kommt.
Da sehe ich jetzt gerade im Hinblick auf die Praxis eine Anknüpfungsstelle. Bei uns zum Beispiel in der Primarstufe, im Primarstufenlehramt, werden Studierende ab dem dritten Semester in Coaching-Formaten in der Praxis begleitet, werden über das Curriculum sozusagen für dieses Coaching verpflichtet. Aber das Coaching ist so konzipiert, dass es ein bewertungsfreier Rahmen ist, wo sie eine Teilnahmebestätigung kriegen, einen Workload im Selbststudium haben. Können solche Formate ausschlaggebend sein?
Das ist natürlich, wie soll ich jetzt das sagen, ja, die ideale Lösung. Denn das ist natürlich toll, weil ja sehr individuell. Und Sie können dann Lehrende aus nächster Nähe erleben. Und wenn Sie diese Kapazität haben, wenn Sie schaffen, Ihre Lehrende dazu zu verpflichten, dann meinen hohen Respekt.
Dahingehend sehe ich jetzt, aus unserem Nebenraum ist eine Frage aufgetaucht.
Danke, Daniel. Wir haben hier große Diskussionen und es gibt noch eine Frage an euch.
Und zwar wollte ich noch was in Richtung Erforschung von Dropout fragen, im Hinblick auf unsere Dissertantinnen. Herr Dr. Häublein, haben Sie irgendwelche Tipps, was unsere Dissertantinnen unbedingt von Anfang an mitdenken, beachten sollten, wenn sie das Thema Dropout erforschen oder was sie vielleicht auch unterlassen sollten, um nicht selbst ein Dropout zu werden?
Ja, also Tipps. Als erstes, nicht den Mut verlieren. Als zweites, unbedingt Hilfe suchen, Gesprächspartner suchen, in einem festen Netz sein. Keine Angst haben, auch Lehrende, Professorinnen und Professoren anzusprechen, zu fordern. So, sie müssen sie als Verbündete verstehen. Das halte ich sozusagen für ganz zentral, dass man ähnlich wie im Studium auch die Promotion eigenaktiv und selbstbestimmt angeht und nicht die Auseinandersetzung dabei scheut. Dann ist es natürlich so, man muss sich auch ehrlich machen. Es kommt sehr darauf an, dass man hier von Beginn an einen guten Plan hat und diesen Plan auch mit den betreuenden Personen sehr gut abstimmt, dass das realistisch ist. Das wäre das Allgemeine hier. Aber wenn das geschafft ist, Kommunikation, Ehrlichkeit gegenüber sich selber, gute Planung, dann ist schon, glaube ich, viel geschafft. Dann sind schon Voraussetzungen für eine gute Promotion gegeben.
Ja, und im Hinblick auf die Forschung zum Thema Dropout, vielleicht, was sind da so Fallstricke, denen man da erliegen könnte oder auf die man besonders achten sollte?
Ja, leider gibt es viele Fallstricke. Es gibt viele Fallstricke und als erstes fällt mir ein, wir haben ja in der Dropout-Forschung haben wir diese komfortable Situation, dass es nicht die Dropout-Theorie gibt, sondern viele Theorien, die nutzbar gemacht werden können für die Dropout-Forschung. Diese Vielzahl an Theorien stellen aber auch eine Falle dar. Also man muss sich zu Beginn der Promotion wirklich intensiv damit beschäftigen, von welchen theoretischen Vorstellungen will ich ausgehen? Was will ich wirklich belegen? Was ist der Inhalt meiner Arbeit? Und welche Theorie ist da für meine Absichten wirklich nützlich? Das können auch mehrere Theorien sein. Und das Nächste, das ist jetzt wieder ein sehr generalisierender Aspekt, aber nicht weniger wichtig. Bei all den Arbeiten, die hier aufgenommen werden, handelt es sich ja um empirische Arbeiten. Also man sitzt nicht hier an seinem Schreibtisch nur und denkt sich was aus, sondern man sucht die Hochschulwirklichkeit aus, man befragt Leute, Studierende, Experten, Lehrer, Lehrämter, Schulleitungen und was alles. Man ist hier als Feldforscher im Grunde unterwegs. Das ist eine sehr voraussetzungsreiche Tätigkeit. Und man muss da sowohl was die Erhebungstechniken betrifft und Erhebungsmöglichkeiten als auch die Auswertungsmöglichkeiten, egal ob man jetzt so mit Interviews unterwegs ist oder mit Fragebögen, also quantitativ oder qualitativ, muss man sich fit machen. Es ist wichtig, dass man sich jetzt hier Rechenschaft gibt, welchen Kenntnisstand habe ich und was muss ich vielleicht nachholen, dann muss das jetzt gleich in den ersten Wochen unbedingt in eine Art Intensivkurs geschehen, denn das ist entscheidend für die Qualität der Arbeit.
Also eine Vielzahl von Variablen, die hier zu beachten sind. Ich sehe schon, wie die Köpfe nebenan im Studio rauchen, teilweise von den Dissertantinnen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, was für die Dissertantinnen und Dissertanten in diesem Projekt vielleicht auch zur Herausforderung werden könnte, welche Chancen es geben könnte. Da würde ich gerne meine Frage jetzt an Corinna Koschmider weiterspielen. Welche Chancen und Herausforderungen bietet denn die Zusammenarbeit in diesem Konsortium für das Team, beziehungsweise was gibt es da zu erzählen?
Ja, also als Teil der Gesamtprojektleitung blicke ich jetzt natürlich so auf das gesamte Projekt über seine ganzen 3 Jahre. Und wenn ich dann höre, dass Sie, Herr Häuplein, Ihr ganzes Leben mit dieser Forschung auseinandergesetzt haben, ist natürlich meine Frage, was schaffen wir denn in 3 Jahren? Und es ist, glaube ich, unglaublich viele Möglichkeiten. Wir waren auch sehr motiviert beim Antragschreiben. Also ich glaube, hier gibt es viele Ideen und gerade durch diese Vielfalt im Konsortium viele Gedanken, wo man ansetzen kann. Und das ist, ich würde sagen, etwas sehr Schönes und eine riesige Ressource und gleichzeitig natürlich auch bedeutet halt auch viel, viel zu tun und viele, viele Dinge, die man mit bedenkt und mit bedenken kann. Und das, was ich zumindest auch unseren DissertantInnen und DissertantInnen mitgeben möchte, ist halt schon der Punkt, es ist eine Gruppe aus Personen, die eher eine Perspektive aus dem Lehramt selber haben, die eigentlich damit auch selbst Abbrecher oder zumindest Berufswechsler und innen sind. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Personen, die eher einen psychologisch-statistischen Hintergrund haben, Leute, die eher aus der Bildungswissenschaft kommen. Also es ist eine sehr breite Perspektive, unterschiedliche Arten von Berufserfahrung im Bildungssystem. Und manche auch direkt vom Studium, manche auch schon mit längerjähriger Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, dass das eine riesige Chance in diesem Projekt ist, weil das ist eine Perspektive, die in vielen Projekten nicht gegeben ist. Man hat dann so aus einer Sparte diese Perspektive und vergisst links und rechts diese ganzen Brillen, die man eigentlich aufsetzen kann, die man aber auch erst aufsetzen kann, wenn man jahrelang in diesem System war. Und das sehe ich als eine ganz große Chance, diese Vernetzung, diese Zusammenarbeit und sich da sehr offen auszutauschen und die unterschiedlichen Brillen zu sehen und zu wertschätzen.
Die Chance der Vernetzung unterschiedlicher Personengruppen, Stichwort unterschiedliche Personengruppen. Herr Dr. Häuplein, wenn wir jetzt die ganze Zeit von Personen reden, die aus dem Studium ausscheiden, über Dropouts, gibt es Personengruppen, die wir über dies hinaus noch in den Fokus nehmen sollten, wenn wir uns mit dem Thema Dropout auseinandersetzen?
Oh ja, Sie haben völlig recht. Der Blick nur auf Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher hat etwas Einseitiges. Denn dem Studienabbruch geht ja etwas voraus. Der Studienabbruch ist ja nicht so ein plötzlich eintretendes Ereignis, sondern es ist ein echter Prozess. Und vor dem Studienabbruch liegt häufig eine längere Phase des Studienzweifels, bevor man sich entscheidet, ob man nun weiter studiert oder eben das Studium abbricht. Und diese Phase des Studienzweifels halte ich für sehr untersuchungs- und beachtenswert. Es ist nun nicht so, dass alle abbruchgefährdeten Studierenden auch Studienzweifel hegen, so wie es auch nicht so ist, dass alle Studienzweifel unbedingt abbruchgefährdet sind. Also Studienzweifel heißt, da ist immer etwas in das subjektive Empfinden der entsprechenden Studierenden gestellt. Deswegen gibt es immer auch noch die Kategorie abbruchgefährdet oder nicht abbruchgefährdet, also der Versuch an objektiven Faktoren, Leistungsfaktoren, sozialen Faktoren, aber auch Betreuungsfaktoren festzumachen, ob ein Studierender in der Not gefährdet ist, das Studium abzubrechen oder nicht. Das sind alles aus meiner Sicht sehr gewinnbringende Kategorien, die weiter untersucht werden sollten, auch hier in Österreich an den österreichischen Hochschulen und auch für das Lehramt. Dann Ich überschaue jetzt nicht ganz, ob das in dem Programm möglich sein sollte, aber ich denke zumindest Schlussfolgerungen darüber. Die Perspektive sollte man sozusagen einer mit einnehmen, dass in den verschiedenen Bildungsphasen und auch Berufsphasen es Momente des Zweifels gibt, Übergangsprozesse, die sehr sensibel sind und die man sich anschauen muss. Als Prozesse, nicht als Ereignis.
Das ist, denke ich mir, ein sehr spannender Zugang, der uns auch für das Projekt viele Denkrichtungen mitgibt. Corinna Koschmider, wie siehst du das im Projekt? Ist das gut abbildbar?
Also ich glaube, wenn man so einen Projektantrag hat, dann gibt es ja schon erste Forschungsfragen und erste Ideen. Aber die tiefe Planung steht ja jetzt mit diesem Kick-off noch aus. Und dadurch ist natürlich die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Personengruppen zu fokussieren, auch noch absolut möglich und diese mit einzubeziehen. Also im Sinne von auch Vergleichsgruppen, beziehungsweise auch zu sagen, okay, gerade diese sensible Phase bei dem Thema Prävention, Interventionen in den Fokus zu nehmen. Ich glaube durchaus, dass wir da Potenziale haben, uns das anzuschauen.
In diesem Sinne konnten wir, glaube ich, mit diesem Forschungscafé einen interessanten Blick drauf werfen auf das Thema Dropout, auch vielleicht Zukunftsperspektiven zeichnen. Ich darf mich herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Häublein, bedanken, dass Sie uns die Einblicke in die Ursachen des Studienabbruchs heute gewährt haben. Vielen Dank Ihnen und auch danke an Sie, Frau Corinna Koschmider, dass Sie uns das Projekt vorgestellt haben, dass Sie uns Einblicke in das Projekt gegeben haben und wir freuen uns schon auf den Start. Heute hat es ja offiziell begonnen auf das Projekt Should I Stay or Should I Go? Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sowohl bei uns im Studio als auch online zugeschaltet. Mein Name ist Daniel Dulle. Das war das 16. Forschungscafé im Radio Igel Studio. Und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und wünschen Ihnen einen schönen Tag.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.